Eine Welt ohne metallische Rohstoffe? Nicht vorstellbar. Sie begegnen uns in unserem Alltag in Form von Kaffeemaschinen, Fahrrädern, Besteck, Smartphones oder sind verbaut in unseren Wohnungen als Leitungen, Rohre oder Stahlträger. Auch für die sozialökologische Transformation brauchen wir Eisen, Aluminium, Kupfer, Nickel und Co. Aber unser Verbrauch hat Konsequenzen. Wir sehen sie nicht immer, denn die tiefen Löcher und Tunnel, die Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen passieren anderswo. Statt also blind immer mehr metallische Rohstoffe zu verbrauchen, müssen wir beginnen, diese wertvollen Rohstoffe in vielen Sektoren gezielt einzusparen. Wo und wie genau? Das haben das Institut für Energie- und Umweltforschung, IFOI, und PowerShift untersucht. Maya Wilke hat für PowerShift die Studie eng begleitet. Heute spricht sie mit mir darüber, was passieren muss, damit der Rohstoffverbrauch in Deutschland tatsächlich sinkt. Außerdem hören wir in dieser Folge von Mario Maderaso, Menschenrechtsanwalt in den Philippinen, und Sonja Limberger vom IFOI-Institut, die die Studie mitverfasst hat. Ich bin Antonia Vangelista und begrüße euch zum Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Heute spreche ich mit Maya Wilke, die seit vergangenem Jahr das Rohstoffteam von PowerShift verstärkt. Schön, dass du da bist, Maya. Hallo.
Hallo, Antonia.
Im Auftrag von PowerShift hat das Institut für Energie- und Umweltforschung, IFOI, untersucht, wie Deutschland weniger Rohstoffe verbrauchen kann. Die Autorinnen haben sich dabei auf die Basismetalle Eisen, Aluminium, Kupfer und Nickel fokussiert. Was von den Ergebnissen hat dich besonders überrascht?
Ich glaube, das waren vor allem die enormen Einsparpotenziale im Verkehrssektor. Zwar liegt es eigentlich auf der Hand, dass durch weniger Autos auch weniger metallische Rohstoffe benötigt werden, doch das Ausmaß, das die Studie aufzeigt, hat mich schon überrascht. Riesige Mengen der untersuchten Metalle lassen sich beispielsweise einsparen, wenn die Zahl der jährlichen Neuzulassungen sinkt. Wenn jedes Jahr 30% weniger Autos als heute neu zugelassen würden, dann könnten dadurch auch knapp ein Drittel der untersuchten Metalle eingespart werden. Wir sprechen hier also über viele Millionen Tonnen Metalle.
Sinkende Neuzulassungen von Autos sind also ein wichtiger Hebel, um den Metallbedarf im Transportsektor zu senken. Die Zahl, die du nennst, 30% weniger Neuzulassungen als heute, klingt aktuell politisch schwer umzusetzen. Wie ließe sich das erreichen?
Dafür muss eine umfassende Mobilitätswende eingeleitet werden, in der dem öffentlichen Nahverkehr, aber auch Fuß- und Fahrradverkehr Vorrang in der Stadtplanung und der Straßenverkehrsordnung eingeräumt werden. Das ist in anderen Städten in Europa schon längst der Fall, beispielsweise in Kopenhagen, Amsterdam oder London. Im Grunde genommen muss es für alle Menschen einfach attraktiver werden, kein eigenes Auto mehr zu besitzen. Dazu zählen auch Maßnahmen wie Zugangsbeschränkungen zur Innenstadt, Mautsysteme und der Wegfall von Parkmöglichkeiten. Das Ganze natürlich auch mit Ausnahmen, um den Wandel sozial gerecht zu gestalten. Aber auch Dienstwagen oder Dieselprivileg, absolut umweltschädliche Subventionen, gehören konsequent abgeschafft. Dadurch könnten zudem jedes Jahr mehrere Milliarden Euro Steuern eingespart werden, die dann wiederum in Schienennetze, den ÖPNV, Sharing-Konzepte, Fahrrad- und Fußverkehr oder auch ein vergünstigtes Deutschland-Ticket investiert werden könnten.
Ihr habt ja außerdem untersuchen lassen, wie sich der Metallbedarf verändern würde, wenn Autos tendenziell wieder kleiner werden. Zu welchem Ergebnis seid ihr da gekommen?
Das IFOI-Institut hat berechnet, dass sich auch durch so eine Umlagerung große Mengen Rohstoffe einsparen lassen. Konkret heißt das, dass trotz gleichbleibender Anzahl von Autos viel weniger Metalle benötigt werden, wenn Autos im Durchschnitt wieder kleiner werden. In den letzten Jahren ist der Anteil von besonders großen und schweren Autos wie SUVs stark gestiegen. Eigentlich müsste dieser Trend nur wieder umgekehrt werden. Ansätze hierfür sind Gewichtsstrafsteuern für besonders schwere und damit metallintensive Autos, wie es sie etwa in Frankreich gibt. Eine Möglichkeit wäre auch, Parkplätze für SUVs teurer zu machen, so wie das kürzlich in Paris eingeführt wurde. Am besten wäre es natürlich, die verschiedenen Maßnahmen zu kombinieren. Einerseits ist es eben wichtig, dass weniger Autos neu produziert werden, andererseits müssen die, die wir dennoch weiterhin brauchen, kleiner werden.
Wie realistisch ist das denn, dass das tatsächlich passiert und dass wir hier in Deutschland unseren Rohstoffverbrauch reduzieren?
Ich glaube, hier ist das große Problem, dass die Debatte aktuell gar nicht in diese Richtung geführt wird. Auf politischer Ebene geht es immer wieder darum, den hohen Rohstoffbedarf zu decken, die Versorgung zu gewährleisten und Risiken zu streuen. Oft wird zwar auch gefordert, die Kreislaufwirtschaft auszubauen, aber auch hier geht es eher um künftige Versorgungssicherheit. Dabei müsste eigentlich strategisch langfristig überlegt werden, wie der Rohstoffverbrauch gesenkt werden kann. Politisch müssen grundlegende Veränderungen vorbereitet werden. Das sehen wir aktuell jedoch noch nicht.
Darüber, wo weitere Veränderungen passieren können und müssen, frage ich dich gleich noch aus. Vorher aber nochmal die grundsätzliche Frage, warum sollten wir unseren Rohstoffverbrauch überhaupt reduzieren?
Also metallische Rohstoffe sind nur begrenzt verfügbar. Der Rohstoffverbrauch in Deutschland bewegt sich jedoch weit über einem global gerechten Niveau. Das International Resource Panel vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat vor wenigen Wochen einen Bericht veröffentlicht, in dem klargestellt wird, dass der Rohstoffverbrauch in Staaten mit hohem Einkommen, wie Deutschland eben, in den kommenden Jahrzehnten um mindestens 20% sinken muss. Andernfalls kann kein nachhaltiges und menschenwürdiges Leben für alle gelingen. In vielen Ländern mit niedrigem Einkommen werden die Rohstoffverbräuche dafür nämlich erst einmal weiter steigen müssen, um eben die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Nicht zu vernachlässigen sind außerdem die Auswirkungen für das Klima. Also bis zu 15% der globalen CO2-Emissionen gehen auf das Konto von Bergbau und besonders der Weiterverarbeitung von Erzen. Außerdem kommt es in den Lieferketten für die in Deutschland verbrauchten Metalle immer wieder zu Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen. ArbeiterInnen werden oft nicht gut geschützt und bezahlt und die Umweltschäden verschlechtern auch die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort.
Dein Kollege Michael Reckhorst ist ja gerade in den Philippinen und schaut sich dort die Folgen vom Nickelabbau und der Weiterverarbeitung an. Das Nickel wird fast ausschließlich exportiert. Und Micha hat mit Mario Madeiraso gesprochen, der als Menschenrechtsanwalt und Rechtsberater unter anderem beim philippinischen Menschenrechtsnetzwerk PMPI ist. Er sagt, dass er viele UmweltschützerInnen rechtlich unterstützt, die zum Beispiel ohne Haftbefehl festgenommen werden und auch sonst ziemlich gefährlich leben.
They are red tagged. They are identified as members of subversive organizations.
Sie werden als Mitglieder staatsgefährdender Gruppen verstanden, unabhängig von ihrer tatsächlichen politischen Haltung. Sie werden in den sozialen Medien und persönlich attackiert. Das ist eine direkte Kampagne der Regierung, die KritikerInnen grundsätzlich als kommunistische Rebellen abstempelt. Das wird Red Tagging, Rotmarkieren genannt. Damit in Verbindung gebracht zu werden, bringt dich und deine Familie in Gefahr.
So in March, your president, Ferdinand Marcos Jr.
Im März war der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. Bongbong Marcos in Deutschland und hat den deutschen Kanzler Olaf Scholz getroffen. Die beiden haben auch über Nickelabbau gesprochen und über eine stärkere Kooperation bei der Rohstoffgewinnung. Micha hat Mario Madeiraso gefragt, was er als Menschenrechtsanwalt den deutschen PolitikerInnen raten würde.
German politicians should make some kind also of due diligence in a way, no? And ensure that with this any agreement that they.
Die deutschen PolitikerInnen sollten ihre Sorgfaltspflichten erfüllen. Sie sollten sicherstellen, dass es in jeder Vereinbarung mit der philippinischen Regierung Klauseln zu sozialen Standards, Umweltschutz und Menschenrechten gibt. Ansonsten unterstützen sie indirekt eine Regierung, die sich nicht wirklich um die Rechte des Volkes kümmert.
With respect to the protection of the rights of the people. Of course, the Philippines is the source of the raw materials. I think it's important that the German policies should not exacerbate the situation in terms of.
Es ist wichtig, dass die deutsche Politik die Situation nicht verschlimmert, also dass der Rohstoffabbau in den Philippinen nicht zur Vertreibung und Kriminalisierung von anständigen Leuten führt. Wenn ein Land wie Deutschland für seinen industriellen Bedarf Rohstoffe abbauen lässt, sollte es sicher gehen, dass keine Menschenrechte verletzt werden.
Country like Germany, they should ensure that this is properly taken care of in terms of its human rights harm.
Es klingt also so, als sollten deutsche PolitikerInnen und Unternehmen deutlich genauer hinschauen als bisher, unter welchen Bedingungen sie etwa aus den Philippinen Rohstoffe importieren. Nickel war ja einer der Rohstoffe, die ihr in eurer Studie auch untersucht habt. Welche Rolle spielt es denn aktuell?
Also Nickel wird vor allem bei der Stahlveredelung benötigt. In Zukunft gilt es aber auch als einer der wichtigen Batterierohstoffe. Im Schnitt werden für die Batterie eines E-Autos knapp 30 Kilogramm Nickel gebraucht. Das heißt, aktuell kann Nickel besonders im Bausektor eingespart werden. In Zukunft wird dann aber auch der Mobilitätssektor eine immer größere Rolle spielen.
Nickel war aber nicht der einzige Rohstoff in eurer Studie. Eisen, Aluminium und Kupfer habt ihr euch auch angesehen. Was habt ihr herausgefunden? In welchen Bereichen kann Deutschland die meisten Rohstoffe einsparen?
Also neben dem bereits angesprochenen Verkehrssektor gibt es auch in der Baubranche besonders große Einsparmöglichkeiten. Allgemein gilt da, es ist natürlich weniger rohstoffintensiv, erstmal die Gebäude, die es bereits gibt, zu renovieren, umzunutzen oder aufzustocken, als komplett neue Gebäude zu bauen. Es wäre zum Beispiel möglich, weniger Häuser neu zu bauen, wenn Leerstände besser bekämpft oder ungenutzte Büroflächen in Wohnraum umgewandelt werden. Gerade im ländlichen Raum stehen in Deutschland zahlreiche Wohnungen leer. In manchen Regionen betrifft das sogar mehr als 10% der Wohnungen. Gleichzeitig gibt es auch in den Großstädten Leerstand. Der ist dann oft beabsichtigt und ökonomisch motiviert. In München wird beispielsweise von bis zu 47.000 zeitweise leerstehenden Wohnungen ausgegangen. In einer Stadt mit einer solchen Wohnungsnot ist das absurd. In den Niederlanden werden bei dieser Form von Leerstand Geldbußen in Höhe von bis zu 9.000 Euro verhängt.
Wie hilfreich ist es denn eigentlich, Rohstoffe zu recyceln?
Das ist auf jeden Fall wichtig. Insgesamt könnten durch die Erhöhung vom Einsatz von Recycling-Kupfer, Aluminium und Eisen künftig mehr als 16 Millionen Tonnen Rohstoffäquivalente zusätzlich eingespart werden.
Rohstoffäquivalente, was ist das eigentlich? In eurer Studie gebt ihr Einsparpotenziale ja oft damit an.
Ich glaube, das lassen wir am besten Sonja Limberger vom IFOI-Institut selbst erklären. Sonja ist Expertin zu Ressourcennutzung und Rohstoffbedarfen und war eine der Wissenschaftlerinnen, die für PowerShift die verschiedenen Einsparpotenziale für Metalle berechnet haben.
Hallo Maja und Antonia. Mit dem Indikator Rohstoffäquivalente betrachten wir in unseren Analysen die gesamte Masse an Rohstoffen, die entlang der Wertschöpfungsketten von Konsumgütern anfällt. Das heißt, es wird nicht nur das reine Produktgewicht von Konsumgütern berücksichtigt, denn das greift für eine ökologische Bewertung oft zu kurz. Veranschaulichen lässt sich das gut am Beispiel des Smartphones. Das wiegt im Durchschnitt so circa 160 Gramm und enthält unter anderem ja viele verschiedene Metalle. Für die wenigen Gramm Metalle, die im Smartphone verbaut sind, werden aber deutlich größere Mengen an Metallerzen entnommen, abgebaut und aufwendig weiterverarbeitet, als das Produktgewicht vermuten lässt. Und genau diese ganzen Aufwendungen werden mit der Einheit Rohstoffäquivalente zum Ausdruck gebracht. Es werden also Rohstoffe berücksichtigt, die am Ende gar nicht im Smartphone verbaut werden. Geläufig ist hierfür auch der Begriff Rohstoffrucksack. Und der Rohstoffrucksack unserer Smartphones ist also um einiges schwerer, als wir denken.
Bei Aluminium, Kupfer und Eisen liegen die Recyclingraten heute schon relativ hoch. Entsprechend werden auch große Mengen Rohstoffäquivalente eingespart. Insbesondere beim Recycling von Eisen gibt es aber noch viel Luft nach oben. Da findet aktuell nämlich noch viel Downcycling statt.
Was bedeutet das? Was ist Downcycling?
Das bedeutet, dass es in der Verwertung von Schrotten zu Qualitätsverlusten der Metalle kommt und diese dann nicht mehr in der gleichen Anwendung eingesetzt werden können. Ein typisches Beispiel dafür sind verschiedene Stahlverbindungen, die vorher in einem ganz bestimmten Bereich wie der Luftfahrt eingesetzt wurden, letztlich durch Downcycling aber dann nur noch als Baustahl verwendet werden können. Technologien, um verschiedene Metalle und Legierungen getrennt zu sammeln und wieder aufzubereiten, müssen daher noch viel stärker gefördert werden. Wir haben Sonja außerdem gefragt, ob es durch entsprechende Maßnahmen künftig möglich sein wird, den gesamten Metallbedarf durch die Schrotte zu decken, die entstehen, wenn Produkte das Ende ihres Lebenszyklus erreichen und recycelt werden. Ihre Antwort?
Die Vorstellung, dass der gesamte Metallbedarf durch den Einsatz von Sekundärmetallen gedeckt werden kann, ist reizvoll. Denn wir wissen, dass die Verwendung von Rezyklaten in der Regel deutliche ökologische Vorteile gegenüber Primärmaterial hat. Der Energiebedarf bei der Verarbeitung ist geringer, ebenso wie der Ausstoß von Treibhausgasemissionen und auch die Eingriffe in die Umwelt sind bei Sekundärmaterial natürlich deutlich geringer. Die Frage ist daher, gibt es überhaupt ausreichende Mengen Sekundärmetall, um unseren zukünftigen Metallbedarf zu decken? Metalle stecken in Produkten, die recht lange in Anwendung sind, also zum Beispiel Pkw und besonders lange auch in Gebäuden und der Infrastruktur. Und das bedeutet, dass nur nach und nach Produkte ihr Lebensende erreichen und dann durch ein möglichst hochwertiges Recycling potenziell wieder für den erneuten Einsatz in neue Produkte zur Verfügung stehen. Meine KollegInnen und ich haben in einer Analyse abgeschätzt, in welchem Umfang Eisen und Stahl, Kupfer und Aluminiumschrotte bis 2050 wieder durch Recycling zur Verfügung stehen werden. Und dann haben wir diese Mengen in Relation mit Prognosen zum Gesamtbedarf dieser Basismetalle gesetzt. Unsere Abschätzungen zeigen recht deutlich, dass die Schrottmengen nicht ausreichen, um den gesamten Bedarf zu decken. Die Sekundäreinsatzquoten liegen so zwischen 60% bei Kupfer und bis zu 75% bei Eisen. Das heißt, wenn sich der Metallbedarf und die Metallschrottverfügbarkeit wie in den Prognosen entwickeln, kommen wir nicht drum rum, auch weiterhin noch Primärmetall einzusetzen.
Interessant. Es kann also auch im Jahr 2050 nur ein gewisser Anteil des Metallbedarfs durch den Einsatz von recyceltem Aluminium, Kupfer und Eisen gedeckt werden.
Genau. Umso wichtiger ist es eben, einerseits den Metallbedarf insgesamt möglichst zu senken und andererseits in allen Sektoren Recyclingpotenziale auszuschöpfen. Dafür brauchen wir qualitativ hochwertige Rezyklate, die wieder in den gleichen Anwendungen eingesetzt werden können. Beispielsweise haben wir in der Studie auch das Recycling von Anlagen erneuerbaren Energien untersucht. Bis 2030 entsteht da viel Schrott, weil immer mehr Windräder und PV-Anlagen allmählich das Ende ihrer Lebenszeit erreichen. Hierbei ist es sehr wichtig, das Recycling angemessen vorzubereiten, damit es dabei eben nicht zu Downcycling kommt. Eine weitere wichtige Stellschraube ist außerdem, Mindestquoten von recycelten Metallen oder wiederverwendbaren Teilen einzuführen, beispielsweise bei Fahrzeugen. Allgemein sollten Produkte so designt werden, dass sie sich leicht recyceln lassen. Und nicht nur das, sie müssen sich auch leicht reparieren lassen.
Basierend auf dem, was das IFOI-Institut zum Reduktionspotenzial von Rohstoffen herausgefunden hat, habt ihr politische Empfehlungen abgeleitet. Welche sind das?
Richtig. Wir haben davon ausgehend das Hintergrundpapier Metallverbrauch senken, praktische Vorschläge zur Gestaltung der Rohstoffwende geschrieben. Darin richten wir konkrete Forderungen in Richtung einzelner Ministerien. Beispielsweise fordern wir vom Verkehrsministerium, Maßnahmen zu ergreifen, damit Autos wieder kleiner und leichter werden. Und Fahrzeugteile sollten mehr recycelt und wiederverwendet werden. Vom BMUV, also dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, erwarten wir zum Beispiel, in der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie verbindliche Reduktionsziele festzuschreiben. Diese Strategie wird aktuell ausgearbeitet. Außerdem braucht es mehr Recyclingkapazitäten und verbesserte Recyclingtechnologien, um Schrotte angemessen zu sammeln und hochwertige, recycelte Rohstoffe herzustellen. Beispielsweise in der Verpackungsindustrie werden große Mengen Aluminium eingesetzt. Insbesondere bei Aluminiumabfällen aus dem Haushalt kommt es aber oft zu Downcycling. Auch bei anderen Ministerien sehen wir Handlungsbedarf. Die Bundesregierung hat sich 2021 in ihrem Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, den primären Rohstoffverbrauch zu reduzieren. Diesem Versprechen sollte sie nun auch nachkommen.
Das Hintergrundpapier mit den politischen Forderungen von PowerShift und natürlich auch die Studie vom IFOI-Institut verlinken wir euch auch zum Nachlesen in den Shownotes. Wenn ich jetzt nicht gerade in einem Ministerium arbeite, wie kann ich denn als Einzelperson und VerbraucherIn dazu beitragen, weniger Rohstoffe zu verwenden?
Am wichtigsten ist der strukturelle Wandel, da dort die großen Hebel liegen. Das heißt, es geht uns eben nicht darum, den Einzelnen zum Verzicht auf Kaffeekapseln aufzufordern, sondern vielmehr darum, dass es politische Lösungen braucht. Der oder die Einzelne kann sich aber in der politischen Debatte einbringen und auch in sozialen Bewegungen engagieren und beispielsweise für eine umfassende Mobilitätswende einsetzen.
Ihr könnt außerdem auch für die Arbeit von PowerShift spenden, denn die ganzen Studien und Kampagnen wie diese hier für weniger Rohstoffverbrauch kosten Geld. Die Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. Maja, danke, dass du heute mit mir darüber gesprochen hast, wie wir in Deutschland weniger Rohstoffe verbrauchen können und wie das zu einer gerechteren Welt beitragen kann.
Gerne.
Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt und liked sie gerne und abonniert den Podcast. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Kompass Weltwirtschaft. Bis dahin.
Tschüss.